für alle, die es nicht wissen, ich komme aus Hessen, aus der Gegend bei Frankfurt und bin da auch christlich aufgewachsen. Also ich, wie gesagt, wenn man auf einer Bibelschule aufwächst, ist es schwierig, nicht christlich aufzuwachsen. Und ich hatte heute, bevor ich zur Predigt komme, ich hatte eigentlich ein Thema die ganze Woche auf dem Herzen und habe da so drauf rumgedacht und hatte mir was ja schon vorbereitet und ausgemalt und Bibelstellen rausgesucht, und dann gestern hatte ich irgendwie das Gefühl, das passt nicht. Das ist nicht das, was Gott uns heute sagen will oder auch mir und euch sagen will. Und dann, ja, wie mit meinem Studium, hat Gott das alles nochmal über den Haufen geworfen, und ich habe mir gestern nochmal eine neue Predigt überlegt. Und ganz passend ist die Predigt über Gehorsam und Vertrauen. Und ich glaube, da wollte Gott mich auch ein bisschen testen, dass ich ihm so spontan nochmal gehorche und vertraue auf das, was er vorhat. Und ich hoffe, es ist etwas, was euch betrifft und wo ihr was mitnehmen könnt, wo ihr von lernen könnt, genauso wie ich auch gestern, als ich es vorbereitet habe, viel lernen durfte und viel rausziehen durfte. Und ich fange an mit einer Bibelstelle aus Psalm 144, Vers 3. Und da lesen wir: Herr, was ist der Mensch, dass du auf ihn achtest? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Und ich habe mich so gefragt, wenn wir über Gott nachdenken und über den Herrn, ist uns immer bewusst, mit wem wir es eigentlich zu tun haben? Ist uns immer bewusst, an wen wir eigentlich glauben und mit wem wir eine persönliche Beziehung führen dürfen? Dass wir quasi mit dem Gott, mit dem Schöpfer dieser Welt ganz persönlich zu tun haben dürfen und ganz persönlich ihn kennen dürfen, mit ihm reden dürfen, dass er sich überhaupt um uns kümmert, ist für mich immer so unvorstellbar und eigentlich so nicht nachvollziehbar, weil wer bin ich überhaupt, dass Gott mit mir eine Beziehung haben will? Und ich glaube, das ist manchmal uns gar nicht so bewusst, und wir müssen uns in Erinnerung rufen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben und wie groß seine Liebe ist, dass er uns persönlich anspricht und uns persönlich auch sich um uns kümmert und uns hilft, weiterhilft und sich auch um uns sorgt. Und Gott ist der, für den nichts unmöglich ist. Er ist in sich vollkommen, eigentlich bräuchte er uns gar nicht. Und er ist perfekt und will mit sowas Unperfekten wie uns zu tun haben. Wir alle haben Fehler, wir alle sind in Sünde, auch wenn wir immer wieder unser Bestes versuchen. Und trotzdem, Gott interessiert sich für dich und er interessiert sich für mich. Und Gott liebt dich und Gott will eine persönliche Beziehung zu dir haben. Und ich finde es echt, also mir fällt kein besseres Wort ein als krass, auch wenn es ein bisschen so ein Jugendwort ist. Aber ich bin ja auch noch jung, also darf ich das benutzen. dieser Gott gab uns sein Wort, damit wir seine Geschichte und unser eigenes Leben besser verstehen können. Und dieser Gott ist unser Gott. Wie unvorstellbar ist es, dass wir mit ihm eine persönliche Beziehung haben dürfen. Und bevor ich jetzt in die eigentliche Bibelstelle einsteige, will ich kurz beten für uns und für die Predigt. Ja, Herr, ich danke dir, Vater, dass wir heute zusammenkommen dürfen als Gemeinde, als Gemeinschaft, die an dich glaubt, die dir folgt, Herr, die dich liebt, Herr. Und wir lieben dich, Herr Jesus, weil du uns zuerst geliebt hast, Herr. Wir sind nicht diejenigen, die diese Beziehung angefangen haben, sondern du hattest Interesse an uns. Und ich danke dir dafür, Vater. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, Herr, dass wir von dir lernen dürfen, Herr, dass wir auch verstehen können, Herr, wie du bist, wer du bist, Herr, und wer wir selbst auch sind und wo uns selbst auch noch Dinge fehlen, Herr, woran wir arbeiten müssen in unserem Leben. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt diese Predigt segnest, Vater, dass du wirklich sprichst, Herr, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir verstehen können, was du uns sagen willst, Herr, dass wir einfach mehr von dir erkennen können und auch mehr von uns erkennen können, Herr, heute Morgen. Lass uns offen sein für dein Reden und offen sein für das, was du uns zu sagen hast, Herr, auch wenn es vielleicht schwer ist manchmal oder uns schwerfällt, auch dann umzusetzen. Jesus, hilft uns dabei. Lass uns, Herr, nicht nur bei einem Wort für den Sonntag bleiben, Jesus, sondern ein Wort für unser Leben, Herr, was wir auch mitnehmen nach Hause, was wir auch leben und umsetzen, Herr, in unserem Alltag. Und ich danke dir dafür. Amen. Ja, ich habe mich gefragt, was macht denn unseren Glauben aus? Und zwei Aspekte, die mir dazu eingefallen sind, sind Vertrauen und Gehorsam. Und ich glaube, dass wir im Glauben manchmal schwach sind, weil wir nicht genug Gehorsam haben. Und dass wir manchmal nicht gehorchen, weil wir Gott nicht wirklich vertrauen in dem, was er vorhat. Und ein Beispiel aus der Bibel, was wir für Gehorsam und Vertrauen finden, ist Abraham. Er ist das perfekte Beispiel dafür, wenn wir drüber nachdenken, Gott zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Und deswegen möchten wir von ihm lesen und von seinem Sohn Isaac. Und wir finden die Geschichte im 1. Mose 22. Ich habe auch dem Elias gesagt, dass er bitte die Bibelstelle dran wirft, damit ihr mitlesen könnt. Ich gehe die Geschichte Stück für Stück durch und sage immer eins zu den einzelnen Versen was. Also ich hoffe, dass ihr mitkommt, wo ich gerade bin. Ich versuche es immer zu erwähnen, aber es kann mir passieren, dass ich mal einen Vers auslasse. Ich hoffe, das passiert nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo diese Geschichte stattfindet, ist Abraham bereits 100 Jahre alt. Für uns ein Alter, was schwer vorstellbar ist. Heutzutage werden wir in der Regel nicht mehr so alt. Was aber noch viel unvorstellbarer ist, dass Gott ihm, als er 75 war, einen Sohn versprochen hat. Und das sind 25 Jahre bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt in der Geschichte lesen. Und er hat diesen Sohn letztendlich bekommen, aber es hat 25 Jahre gedauert. Und ich habe mich dabei gefragt, wie lange beten wir manchmal für etwas oder warten auf etwas, was Gott uns auch versprochen hat? Und wie lange dauert es dann, bis das auch wirklich in Erfüllung kommt. Und Abraham, können wir lesen, wartete 11 Jahre lang auf dieses Versprechen von Gott, bevor er versucht hat, selber nachzuhelfen, bevor er mit seiner Dienerin den Sohn Ismael gezeugt hat. Das war aber nicht der Sohn, von dem Gott eigentlich gesprochen hatte, das war nicht der Sohn, den Gott ihm versprochen hatte, denn Abraham sollte mit seiner Frau Sarah eigentlich einen Sohn haben. Und wir sehen aber, dass beide so ein bisschen an Gottes Versprechen gezweifelt haben, weil sie waren beide schon älter. Sie haben beide gesagt, es ist heute gar nicht möglich, in dem Alter noch einen Sohn zu bekommen. Und Gott, du hast es uns versprochen, wir warten jetzt schon 11 Jahre, wie lange sollen wir noch warten? Und ich glaube, das sehen wir in uns ganz oft auch selber, dass wir eigentlich wissen, dass Gott gut ist und was Gutes für uns vorhat. Und wir wollen aber aufgrund unserer Umstände manchmal nachhelfen. Wir sind nicht geduldig genug, wir haben nicht genug Vertrauen und wir wollen nachhelfen in den Dingen, die wir denken, dass Gott sie uns geben will. Aber ich glaube, wir vergessen dabei manchmal, dass für Gott alles möglich ist und dass Gottes Zeit anders tickt als unsere Zeit. Dass wir ja Gott nicht dabei helfen müssen, uns etwas Gutes zu tun, sondern einfach nur geduldig warten müssen und im Gebet verharren müssen manchmal. Und ja, wir sehen, dass Abraham und Sarah 13 weitere Jahre warten mussten, bis Gottes Versprechen dann letztendlich in Erfüllung ging. Und wie gesagt, Abraham war 100 Jahre alt, Sarah war bereits 90, als dann ihr Sohn Isaac geboren wurde. Aber wir sehen, Gott hält immer sein Versprechen, halt leider nur auf seine Art und zu seiner Zeit, nicht so, wie wir es manchmal gerne hätten. Und wir fangen an zu lesen in Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und ich greife ein bisschen vorweg, in Vers 2 sehen wir, was der Test ist, den Gott für Abraham vorhatte. Aber wir sehen und wir lesen später, Abrahams Glaube sollte auf die Probe gestellt werden von Gott. Gott wollte ihm einen Test unterziehen und Gottes Befehl an Abraham stand letztendlich total im Gegensatz zu dem, wie wir unseren Gott eigentlich kennen. Also Gott würde niemals von uns etwas verlangen, was gegen sein Wort geht. Und in diesem Test, von dem wir gleich lesen, will Gott Isaak als Opfer haben und Menschenopfer waren nicht erlaubt, also auch nicht als Brandopfer für den Herrn. Und da sehen wir schon so ein bisschen, das ist irgendwie komisch, Gott geht doch nicht gegen sein eigenes Wort. Also was hat er vor mit diesem Test an Abraham? Und warum würde er Abraham überhaupt seinen Sohn verheißen und Isaak geben und so lange, dass Abraham so lange darauf warten musste und ihn dann nur eigentlich wieder von ihm zu nehmen? Und wir lesen weiter in Vers 2. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und als Nachfolger Gottes stehen wir manchmal in schwierigen Situationen, in Situationen, wo unser Glaube geprüft wird, wo Gott unsere Liebe zu ihm prüft und prüft, ob wir ihn wirklich an erster Stelle haben oder ob wir andere Dinge oder andere Sachen, andere Menschen mehr lieben als ihn. Ob wir unser Vertrauen auf ihn setzen oder ob wir unser Vertrauen in Menschen und in Dinge setzen. Und die Frage ist immer, von was machen wir uns abhängig? Von was sind wir abhängig? Sind wir abhängig von Gott oder sind wir abhängig von anderen Menschen? Und Gott sagt hier in Vers 2 zu Abraham, geh hin auf den Berg, den ich dir nennen werde. Und er sagt keinen genauen Namen, keinen Berg, wo jetzt der sich genau befindet. Aber Abraham geht trotzdem direkt los. Er geht im Glauben und er weiß, dass Gott ihm den Weg zeigen wird und den Ort zeigen wird, an den er kommen soll, während er sich quasi in Bewegung setzt, während er in dem Prozess ist. Und ich glaube, das ist auch für uns wichtig, manchmal zu verstehen, dass Gott uns nicht immer das Ziel direkt zeigt, sondern wir müssen im Vertrauen uns in Bewegung setzen und in dem Prozess werden wir verstehen, was unser Ziel sein soll. Und ohne die Bereitschaft loszugehen, hätte Abraham diesen Ort niemals kennenlernen können, niemals finden können. Und deswegen denke ich, auch wir müssen manchmal gehorsam sein, ohne den Ort zu kennen, an den Gott uns eigentlich bringen will. Einfach nur an dem Prozess, in dem wir uns befinden, auf Gott zu vertrauen. Und Gott prüft unser Herz. Er prüft, wie weit wir für ihn gehen, ob wir wirklich bereit sind, den Weg durchzumachen, um ans Ziel zu gelangen. Gott verlangte Abrahams totale Hingabe und er hätte nicht mehr verlangen können als seinen geliebten Sohn, als Isaak, dieses Versprechen, was er ihm gegeben hatte. Wir lesen weiter in der Geschichte, Vers 3. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Und ich frage mich, wie oft gehen wir manchmal los und dann bleiben wir stehen, weil wir nicht wissen, wo es eigentlich hingeht. Weil vielleicht Menschen uns versuchen abzubringen von dem Weg, weil Menschen uns ausreden wollen, gehorsam zu sein zu Gott und ihm zu vertrauen. Und da kommt wieder die Frage, wem vertrauen wir? Vertrauen wir Gott oder vertrauen wir dem Menschen? Gehen wir Gottes Weg im Glauben, auch wenn es länger dauert, unser Ziel zu erkennen? Für Abraham war es in diesem Fall 72 Kilometer, habe ich mal nachgeguckt, bis sie den Berg erreicht haben, zu dem sie kommen sollten. Und es hat sie drei Tage benötigt nach der Abreise, um den Ort zu erkennen, an den Gott sie bringen wollte. Also sie sind drei Tage lang in der Unwissenheit gelaufen, wohin sie überhaupt kommen sollen, was überhaupt ihr Ziel ist. Und ich glaube, das können wir auch übertragen auf unser Leben. Manchmal sind es mehr als drei Tage, manchmal sind es Jahre, bis wir überhaupt erkennen, an welchen Ort, an welches Ziel wir kommen sollen. Und ich lese weiter in Vers 5. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und vielleicht fällt uns das nicht auf im ersten Moment, aber diese Aussage zeigt, wie stark sein Vertrauen auf Gott war. Dass er sagt, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Weil Abraham weiß, wie gut Gott ist. Und er weiß, dass er seinen Sohn nicht verlieren wird, obwohl Gott von ihm genau das verlangt. Also das ist eigentlich total widersprüchlich, aber es zeigt einfach den Glauben, den Abraham hatte. Und das lesen wir auch in Hebräer 11, 17 bis 19, lese ich ganz schnell vor. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen, Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er in seinem Sohn ja auch vom Tod zurückzubekommen. Also wir sehen hier, dass Abraham schon dieses Konzept verstanden hatte, der Allmacht Gottes, und dass er Selbst wenn er so weit gehen sollte, Isaak zu opfern, Gott hatte die Macht, ihn wieder zurückzugeben. Es ging nur um das Vertrauen und um das Gehorsam, was Gott testen wollte. Und wir können auch sehen, dass Isaak in dieser Geschichte ein Bild von Jesus ist. Es ist wie eine Parallele, Abraham als Gott und Isaak als Jesus. Weil genau das, was Abraham was Gott von Abraham gefordert hat in dieser Stelle, erfüllt er später selber, wenn er seinen eigenen Sohn hingibt für uns. Das lesen wir in Johannes 10, Vers 17 und 18. Und weiterzugehen in der Geschichte, Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist das Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und wir sehen, Vers 8 ist hier eine Prophetie von Abraham. Er weiß, Gott wird für dieses Brandopfer sorgen. Er weiß, Gott wird ein Ersatzopfer bereitstellen anstelle seines Sohnes Isaaks. Und wie ich schon gesagt habe, Gott erfüllt diese Aussage später durch Jesus, als er ihn opfert für uns Menschen. Er tat eben genau das, wozu er Abraham selbst aufgefordert hatte. Und da sehen wir auch eine Eigenschaft Gottes, dass er von uns niemals etwas fordern würde, was er nicht selber bereit ist zu geben. Er würde niemals von uns etwas verlangen, was über unsere Fähigkeiten hinausgeht. Und ja, in Vers 9 lesen wir weiter. Und als sie an diesen Ort kamen, den Gott ihnen genannt hatte, baute Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und wenn wir darüber nachdenken, Isaak war zu dem Zeitpunkt viel jünger als sein Vater, logischerweise. Aber er war auch ein junger und ein starker Mann. Sein Vater war alt. Wenn wir ein bisschen in den Hintergrund dieser Geschichte reingucken, für ein Brandopfer sollte immer komplett verbrennen in dieser Zeit. Also es sollte nichts davon übrig bleiben. Und um einen Menschen komplett zu verbrennen, braucht man eine ganze Menge Holz. Und sie waren nur zu zweit und haben dieses Holz hochgetragen. Das heißt, wir können sehen, wie stark Isaak auch damals schon war, dass er sich eigentlich hätte locker gegen seinen Vater durchsetzen können. Aber er war gehorsam und unterstellte sich seinem Vater und auch Gott, indem er sich binden lassen hat auf dieses Brandopfer. Und ich weiß nicht, was durch seinen Kopf durchgegangen sein muss, aber so einen Gehorsam zu haben gegenüber seinem Vater, sich hinzugeben und zu vertrauen, was er vorhat mit ihm. Und Jesus tat eben genau das Gleiche. Da haben wir wieder diese Parallele, die wir sehen, dass Jesus, er hätte es verhindern können. Er war Mensch, aber er war auch Gott auf dieser Erde. Er hätte sagen können, nein, ich sterbe nicht an diesem Kreuz. Aber er hat sich freiwillig hingegeben für uns aus Liebe und hat diesen Tod und diesen Schmerz auf sich genommen. Und in Vers 10 lesen wir weiter, und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und Abrahams Gehorsam bewies seinen Glauben gegenüber Gott, hier an dieser Stelle. Seine Taten machten diesen Glauben vollkommen, den er hat. Also wer wäre so weit gegangen, seinen Sohn wirklich zu opfern? Und in Jakobus 2, Vers 22 bis 24 lesen wir dazu, daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann vor Gott gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Und ich glaube, das ist ein Konzept, was wir oft nicht gerne hören. Dass Glaube ohne Taten nicht ausreicht, dass Glaube ohne Taten nicht komplett ist. Wenn wir über Paulus nachdenken, dann sagt er, Glaube alleine rettet. Und wenn dann Jakobus sagt, ein Glaube ohne Taten ist aber nicht vollkommen, ist es im ersten Moment für uns manchmal widersprüchlich. Aber wir sehen einfach in dieser Geschichte bei Abraham, wie diese Tat, die er vollbringt, seinen Glauben komplett macht und seinen Glauben vollkommen werden lässt. Und weiter in der Geschichte in Vers 11 lesen wir, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Und ich glaube, also Gott wusste, wie weit Abraham gehen würde, aber er hat ihn trotzdem zu diesem Punkt gebracht, um es trotzdem zu testen. Er wollte nicht einfach nur Abrahams Vertrauen so hinnehmen, obwohl er wusste, wie weit Abraham gehen würde, sondern er hat ihn letztendlich bis zu dem Punkt kommen lassen, um es wirklich wahr werden zu lassen, um wirklich zu zeigen, wie sehr Abraham Gott ehrt und von ganzem Herzen auch Ehrfurcht hat vor seinem Wort, dass er ihm so weit hinterher folgt, dass er Gottes Willen tun würde, egal was es von ihm verlangt. Vers 13, da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Gott hält Dinge für uns bereit. Und Abraham sieht diesen Widder, wo ein Widder eigentlich niemals sein sollte, in einem Gestrüpp verfangen auf der Spitze des Berges. Und meine Frage ist, vertrauen und gehorchen wir Gott genug, sodass wir den Widder, den er für uns bereithält, auch sehen und erkennen können und finden können? Dass er uns die Sachen gibt, die wir brauchen, um ihn zu ehren, um ihn zu vertrauen, um ihn zu gehorchen und aber auch in unserem Leben weiterzukommen und unser Leben fruchtbar werden zu lassen. Vers 14, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und ich glaube, Gott prüft ganz oft unseren Glauben, in kleinen Dingen wie in großen Dingen. Und wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Wenn wir ihm treu sind, wird er uns alles geben, was wir für unser Leben brauchen, dass es uns gut geht. Und oft realisiert Gott seinen Plan für unser Leben dadurch, dass er scheinbar unsere Träume und die Dinge, die wir wirklich lieben, zerstört. Aber es ist nur scheinbar so, denn letztendlich will er nur, dass wir seine Träume und seine Hoffnung für unser Leben verwirklichen. Und diese Hoffnungen und diese Träume, die er hat für uns, sind so viel besser als das, was wir für uns selber erhoffen. Und wir müssen verstehen, dass dieses Konzept von Prüfungen bei Gott immer eine starke Belohnung mit sich bringt. Das lesen wir auch in 1. Korinther 10, Vers 13, dass Gott belohnt und uns stärkt für die Prüfung, die er uns in unserem Leben gibt. Und auch durch die Hingabe, die wir Gott zeigen, erkennen wir immer wieder den Plan, den er für unser Leben hat. Er bringt uns immer ein Stück weiter in diesem Prozess, in dem wir sind. Er lässt uns ihn und uns selbst besser verstehen und begreifen. Vers 15, und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren. Wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und ich frage mich, glauben wir immer, dass Gott seine Versprechen hält? Sein Versprechen an Abraham ist so unvorstellbar groß. Glauben wir, dass Gott wirklich daran festhält und es wahr werden lässt? Glauben wir immer, dass Gott uns heilen will, uns helfen will, uns versorgen will? Oder sagen wir, nee, das sind Dinge, die sind zu groß für dich, Gott? Ich glaube, wir müssen anfangen, in unserem Glauben zu leben und zu handeln. Dass wenn wir sagen, Gott, bitte heile mich, dann leben wir, wie, als wären wir geheilt. Wir müssen anfangen, diesen Schritt zu gehen auf Gott zu, Vertrauen zu beweisen, gehorsam zu sein und ihm wirklich zuzusprechen, ja Gott, ich glaube, dass für dich nichts unmöglich ist und ich glaube, dass wenn du mich heilen willst, dann werde ich geheilt werden. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass für Gott nichts zu groß ist, für Gott ist nichts unmöglich. Vers 18, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und wir sehen hier Gott erneut sein Versprechen an Abraham, was er ihm zuvor schon gegeben hat, warum er Isaak überhaupt bekommen sollte. Durch Abrahams Nachfahren, sollte die ganze Welt gesegnet werden. Und wir können später in der Bibel sehen, dass selbst Jesus von Abraham, von dieser Linie abstammt. Und genau dieser Nachfahre, also genau Jesus, wird dann später zum Segen für die ganze Welt, für alle von uns heute. Der letzte Vers, Vers 19. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham wohnte in Beersheba. Und wir lesen hier, Abraham kehrte zurück. Wir lesen nicht, Abraham und Isaak kehrte zurück. Wir lesen nicht von Plural, wir lesen hier Singular. Das ist geredet nur von Abraham. Und ich habe mich gefragt, warum erwähnt es nicht Isaak? Warum sagt es nicht, und sie kehrten zurück zu ihren Knechten? Sondern es sagt nur, Abraham kehrte zurück. Und wir sehen darin, dass Gott Abraham seinen einzigen Sohn als Opfer von ihm verlangt hat und dass Abraham wirklich bereit war, dieses Opfer zu erbringen, und dass Gott ihn dann letztendlich dafür segnet. Aber verstehen wir auch immer, wie unser Opfer eigentlich aussieht, was er von uns verlangt. Und da komme ich zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, dass Gott nichts verlangt, was gegen sein Wort geht. Und Abraham hat daran geglaubt, aber ich glaube, er hat nicht genau verstanden, was Gott von ihm wollte. Und verstehen wir immer, was Gott von mir eigentlich wirklich verlangt? Ich glaube, wir müssen bereit sein, alles hinzugeben, Gott zu vertrauen und gehorsam zu sein. Und letztendlich sehen wir in dieser Stelle, Abraham opfert seinen Sohn an Gott, er gibt ihn ab, er gibt sein Leben an Gott, aber eben in einer anderen Form, als wir es vielleicht verstehen würden oder als Abraham es sich auch vorgestellt hatte. Er gibt quasi das geistliche Leben seines Sohnes an Gott ab und sagt, Gott, mach du damit was Großes. Mach du damit was du vorhast. Und er gibt quasi diesen Segen, den er bekommen hat von Gott, seinen Sohn, an Gott zurück. Das sehen wir auch ganz oft in anderen Bibelstellen noch, dass Menschen ihre Kinder Gott hingeben zum Segen, damit Gott damit etwas machen kann. Und ich glaube, das war das Opfer, was Gott von ihm wollte. Und er hat es aber in einer Art und Weise verlangt, die für uns Menschen ein bisschen schwierig zu verstehen war. Und ich glaube, egal was es ist, was unser Opfer, wie es letztendlich auch aussehen wird, wir müssen verstehen, es wird immer zu Segen für uns und auch für andere werden. Und ich weiß nicht, wo du bist in deinem Leben, wo du durchgehst, wofür du betest, was Gott dir vielleicht auch versprochen hat, wo du weißt, was eigentlich noch kommen sollte oder ja, an welchen Dingen du so sehr hängst. Und ich frage mich und ich frage dich heute Morgen, bist du bereit, diese Dinge auch loszulassen für Gott? Bist du bereit, ihn an erste Stelle zu haben? Bist du bereit, ihm so zu vertrauen, dass ja für ihn alles möglich ist und er so viel Größeres noch mit dir vorhat, als das, wo du im Moment stehst und wo du im Moment bist? Dass er mit den Dingen, die du ihm geben willst, auch etwas machen kann und etwas machen wird. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, was das ist. Vielleicht ist es finanzielle Dinge, vielleicht ist es Krankheit, vielleicht ist es irgendwas, was dich belastet, Probleme. Und ich will dich auffordern heute Morgen, vertraue Gott, gehorch ihm und gib alles ab. Und sei einfach bereit, ihm zu vertrauen, ihm nachzugehen und auch in diesem Prozess zu sein, der Unwissenheit manchmal. Weil Gott will etwas Großes für dich machen und mit den Dingen machen, die du in deinem Leben hast. Amen.